Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, heute Morgen mit euch nachdenken zu dürfen, mit euch reflektieren zu dürfen. Ich persönlich finde es eine der schönsten Gaben, die Gott uns geschenkt hat, nachzudenken, zu denken. Ich habe 4 Jahre lang in Paris gelebt und bin jeden Tag mit der Metro von der Uni nach Hause gefahren. Und an einem Abend bin ich wieder an meiner Metrostation angelangt gewesen. Ich fahre die Rolltreppe nach oben und oben steht ein junger Mann, der kleine Postkarten austeilt. Und er drückt mir eine solche Postkarte in die Hand und auf dieser Karte stand mit ganz großer Schrift, also man konnte das nicht lesen, endlich, Ausrufezeichen, endlich. Und in etwas kleinerer Schrift darunter, eine Ehe, die funktioniert. Endlich eine Ehe, die funktioniert. Ich muss euch gestehen, diese Karte hat meine Aufmerksamkeit gewonnen. Und ich drehe sie um und möchte wissen, um was es da geht. Und derjenige, der die Karte entworfen hat, wollte sagen, dass endlich die Ehe, die funktioniert, meine Beziehung zu einem Hochgeschwindigkeits-Internet ist. Eine Ehe, die funktioniert, meine Beziehung zum Internet, das funktioniert. Meine erste Reaktion war die eure, ich habe schmunzeln müssen. Aber die zweite Reaktion war doch etwas nachdenklicher. Wenn heute in meiner Zeit die einzige Beziehung oder endlich eine Beziehung, die funktioniert, meine Beziehung zum Internet ist, dann heißt das doch, dass Beziehungen im Allgemeinen oder dass Menschen Beziehungen im Allgemeinen als negativ empfinden oder als spannungsgeladen oder als sehr herausfordernd. Aber dass sich doch jeder nach Beziehungen, die funktionieren, sehnt. Endlich! Eine Ehe, die funktioniert. Ich bin dankbar, dass wir mit der biblischen Geschichte und mit Gott jemanden haben, der uns unsere eigene Geschichte als Menschheit erzählt. Der uns auch unsere persönliche Geschichte erzählt. Und ich lade euch ein, heute Morgen eine kleine Reise durch dieses biblische Universum, durch die biblische Textwelt mit mir zu unternehmen, um diesem Gott auf die Spuren zu kommen und auch um unser Leben in dieser gebrochenen, absurden Welt zu verstehen, in Anführungszeichen, anzudenken. Meine Reise beginnt natürlich ganz am Anfang der Geschichte, denn ich denke, die ersten Seiten der biblischen Geschichte lichten uns eine Phase der Menschheitsgeschichte ab, die wir persönlich nicht erlebt haben, aber die Bestandteil, integraler Bestandteil unserer Geschichte ist, nämlich die Welt, für die Gott uns geschaffen hat. Und meine Geschichte beginnt daher im ersten Kapitel des ersten Mosebuches, ganz am Anfang, wo es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang Gott. Unsere Geschichte, deine Geschichte, meine Geschichte beginnt mit Gott. Im Anfang Gott. Und unsere Geschichte beginnt sehr gut. Denn Gott schafft eine Welt, die sehr gut ist. Und das Adjektiv gut strukturiert auch diesen ersten Bericht, den wir über die Schöpfung haben. 7-mal gut und dann ist alles sehr gut. Eine Realität, die sehr gut ist. Und genau in diese Welt setzt Gott den Menschen. Und mein erster Text ist 1. Mose 1 und ich lese dort die bekannten Worte aus Vers 26 und 27. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles kriechende Tier, das auf der Erde kriecht. Und dann, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ganz bekannte Worte. Jeder Mensch zum Bilde Gottes geschaffen, konzipiert. Und ich möchte einmal drei Aspekte herausgreifen. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Ich beschränke mich heute Morgen auf drei Aspekte, die hinter diesem Bild Gottes stehen. In der Bibel ist das auch oft so wie im Internet, nicht? Man klickt auf einen Begriff und dann öffnen sich Welten. Und genauso ist es hier auch. Wenn wir zum Bilde Gottes geschaffen worden sind, wenn er unser Schöpfer ist, wenn mit ihm unsere Geschichte beginnt, dann wurde jeder von uns für Gerechtigkeit geschaffen, weil Gott gerecht ist. Mit dem Begriff Gerechtigkeit verbinden wir natürlich sehr viel in unserer Welt. Aber ich meine hier eine Gerechtigkeit, die beinhaltet, dass man die Werte lebt, die Gott lebt in seiner Sphäre, in seiner Regierung, dass man die Werte lebt, die Gott uns in die Wiege gelegt hat. Gerechtigkeit ist beziehungsorientiert, man lebt Werte, die Leben garantieren, die Freiheit garantieren, weil Gott eben gerecht ist und das lebt. Jeder von uns wurde für die Gerechtigkeit gemacht. Der zweite Aspekt, den ich hier kurz anschneiden möchte, ist der, dass jeder von uns für die Freiheit konzipiert wurde, weil Gott frei ist. Und Freiheit ist so ein großes Prinzip der Regierung Gottes. Freiheit ist Gott heilig. Und daher wurde jeder von uns für die Freiheit angedacht. Eine Freiheit, im Rahmen derer man sich entfalten kann, im Rahmen derer man wachsen kann, leben kann, sich spüren kann als Mensch. Eine Freiheit, die tief und echt ist. Und mein dritter Aspekt wäre, dass jeder von uns für die Liebe und für Beziehungen angedacht wurde, weil Gott Liebe ist und selbst in Beziehungen lebt. Gott ist ja nicht alleine. Er lebt in Beziehungen, in bedeutungsvollen Beziehungen, und genau so hat er uns angedacht. Und wiederum fällt es uns schwer zu sagen, was Liebe ist. Wir leben natürlich in einer Welt, die ständig Definitionen von Liebe an uns liefert. Und Hollywood ist da ganz gut drin. Aber was ist denn Liebe? Und auch da muss uns dieser Gott helfen und diesem Wort, diesem sinnentleerten Wort, wieder Bedeutung beimessen. Aber ich denke hier an eine Liebe, die tief ist und wo jeder seine Persönlichkeit bewahrt, aber liebt, sich gibt, freiwillig gibt. Eine Liebe, die den anderen sieht, die den anderen wahrnimmt, die auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist die Wirklichkeit, für die Gott uns geschaffen hat. Eine sehr gute Welt. Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe, Beziehungen, die funktioniert haben. Und ich persönlich, ich mag diesen letzten Vers aus dem zweiten Kapitel, der uns ein wenig Einblick gewährt in diese Welt, die sehr gut war. Nämlich die Aussage, dass Mann und Frau nackt waren, beide. Der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Keine Scham. Die konnten einander begegnen, ohne dass ihre Seele verkrümmt war. Ohne Stolz, der blind macht. Ohne Minderwertigkeitskomplexe, die wirklich schwierig sind, wenn es um Beziehungen geht. Ohne narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ohne all diese Verkrümmungen der Seele. Die konnten einander begegnen. Auf emotionaler Ebene, auf geistlicher Ebene, auf körperlicher Ebene. Die brauchten keine Angst haben, verletzt zu werden vom anderen. Und wir sehen dann auf der Textbühne, dass da ab Kapitel 3 ein Fremder ins Bild gerückt wird. Eine Schlange, die spricht. Ein anderes Wort, das in die Wirklichkeit der ersten Menschen hineinspricht. Und diese Schlange, die versteht es mit ihrem Charme und ihrem Diskurs, ihren Worten, die Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Und wir sehen, dass da was wegbricht von dieser sehr guten Welt, für die wir geschaffen worden sind. Da bricht was weg. Und ich glaube, dass der Fremde es geschafft hat, die Dinge, für die Gott uns konzipiert hat, in 1000 Trümmer zu schlagen. Was hat er mit der Gerechtigkeit gemacht? Er hat Ungerechtigkeit, er hat seine eigenen Probleme in uns hineingelegt und in diese Welt gebracht. Die Gerechtigkeit Ja, wir leben in einer ungerechten Welt. In unserer Welt ist so ziemlich alles ungerecht verteilt. Und ich denke auch an die Ungerechtigkeiten, die uns widerfahren, aber auch die wir anderen zufügen. Es ist ja nicht so, dass nur andere uns ungerecht behandeln. Wir tun das ja auch mit anderen, bewusst oder unbewusst. Auch die Freiheit hat er in Sklaverei verkehrt. Und Liebe und Beziehungen, das wissen wir, sind wirklich herausfordernd geworden. Er hat es geschafft, diese Liebe in die Ich-Bezogenheit umzuwandeln oder diesen Egoismus in uns hineinzulegen. Beziehungen sind schwierig, das sind Mauern zwischen uns, Missverständnisse, Spannungen. Das ist die Wirklichkeit, in der wir sind. Ich habe einen guten Freund, der nennt das Dilemma, in dem wir stehen, jenseits von Eden, ab 1. Mose 3, der nennt das immer das Dilemma einer vergessenen Erinnerung. Das Dilemma einer vergessenen Erinnerung, weil wir in uns diese Sehnsüchte nach dieser sehr guten Welt tragen. Gerechtigkeit, Liebe, Freiheit, das sind auch in unserer Gesellschaft Schlagwörter. Und wir ringen damit, diesen Wörtern Bedeutung beizumessen. Gerechtigkeit, was ist denn das? Liebe, Freiheit. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns in diesem Dilemma nicht alleine gelassen hat, der mit uns gegangen ist, durch dieses Dilemma und mit uns durch es geht. Und ich möchte hier einen kleinen Cut einlegen und euch in einen anderen Text mitnehmen, der vielleicht weniger bekannt ist. Und zwar lade ich euch ein, Psalm 107 mit mir aufzuschlagen. Psalm 107. Psalm 107. Und die Psalmschreiber, die Autoren der Psalmen, waren Menschen wie du und ich, die in dieser gebrochenen, absurden Welt gelebt haben, die nachgedacht haben über das Leben, die reflektiert haben, die mit dieser Welt gerungen haben. Und dieser Autor schreibt, und ich lese Vers 1, in all dem Dilemma schreibt er: Preist den Herrn, denn er ist gut. Da haben wir es wieder, das Gut. Denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Da gibt es einen Menschen, der Gott für gut hält und an seine Gnade glaubt. Und der Psalm hat jetzt mehrere Bilder und ich möchte zwei von diesen Bildern mit euch lesen. Das erste Bild beginnt ab Vers 4. Sie irrten in der Wüste, auf ödem Weg. Sie fanden keinen bewohnten Ort. Hungrig waren sie und durstig. Es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er leitete sie auf rechtem Weg, sodass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Menschen, die in der Wüste irren, auf ödem Weg und kein Zuhause finden, sie haben Heimat verloren, Menschen, die Heimat verloren haben. Und wir wissen, wie schwer es ist, wenn man Heimat verliert. Der Verlust von Heimat entwurzelt. Und diese Menschen irren in der Wüste. Wir wurden nicht gemacht, in der Wüste zu leben. Und doch sind die Menschen hier in der Wüste. Zudem sind sie hungrig und durstig und ihre Seele verschmachtet. Die hungern nach Leben, nach Meer, nach Heimat. Und sie haben einen Reflex. Wir kennen ihre Geschichte nicht, wir haben nur einen kurzen Einblick in das, was sie hier erleben, aber sie schreien zum Herrn in ihrer Not. Sie wenden sich an Gott. Und der Text sagt so ganz einfach hier, dass Gott sie aus ihren Bedrängnissen rettet und dann auf rechtem Weg leitet und sie kommen an einen bewohnten Ort, sie finden Heimat und dafür sollen sie den Herrn preisen und die Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Denn dieser Gott sättigt die durstende Seele und füllt die hungernde Seele mit Gutem. Für diese Menschen macht die Begegnung mit Gott den Wendepunkt aus. Da wendet sich was in ihrem Leben. Da finden sie jemanden, der Orientierung gibt, der einen Weg weist und der sie nach Hause bringt, der die existenzielle Leere füllt, dieses Vakuum, mit dem wir alle zu tun haben. Er füllt das. Und das ist ein Wunder. Ein Wunder, sagt der Text. Hungrig nach mehr, durstig nach mehr. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir alle irgendwann im Leben machen. So dieses Vakuum füllen. Hier ist Gott der Schlüssel aus diesem Durst, aus diesem Hunger. Zweites Bild. Ab Vers 17. Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise, sie rührten an die Pforten des Todes. Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen. Andere Szene. Wir sind nicht mehr in der Wüste. Wir sind hier in der Begegnung mit Menschen, die sich selbst verstrickt haben, die sich in eine Situation gebracht haben, sodass sich ihre Seele vor jeder Speise ekelt. Die wollen nicht mehr leben. Das Leben ist billig geworden, bedeutungslos. Und auch diese Menschen, die hier abgelichtet werden, wenden sich an Gott in ihrer Not. Auch für sie ist Gott eine Größe, die ihr Leben hier verändern kann. Und wieder rettet er sie aus ihren Bedrängnissen. Und hier der Vers 20 ist, glaube ich, hier so ein Schlüsselvers. Der sagt, dieser Gott tut etwas. Der tut was, um sie aus ihrer Bedrängnis, aus ihrer Not, aus ihrem Engpass herauszuholen. Er tut was. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Und auch dafür sollen sie den Herrn preisen, der wieder ein Wunder wirkt an den Menschenkindern. Er sandte sein Wort und heilte sie. Ich schlage jetzt die Brücke zum Neuen Testament. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war Gott, das Wort war bei Gott, und das Wort wurde Fleisch. Gott sendet sein Wort. Mit anderen Worten, Gott sendet sich selbst. Gott steigt herab in unsere Realität, ins Exil, in eine gebrochene Welt, in eine zerrüttete Wirklichkeit. Und er kommt, um zu heilen. Er kommt, um zu heilen. Und uns aus unseren Gruben herauszuholen. Das macht er. Der kommt. Und wir wissen ja, dass Gott derjenige ist, der seitdem, was in 1. Mose 3 berichtet wird, auf der Anklagebank des Universums sitzt. Dieser Fremde hatte behauptet, dass dieser Gott nicht vertrauenswürdig ist. Dass er streng und kalt ist, dass er nur an sich denkt. Und jetzt kommt dieser Gott selbst, kommt, sendet sein Wort. Und jetzt stellt sich die Frage, wie hat er Gerechtigkeit gelebt, dieser Gott, als er bei uns war? Wie hat er Freiheit gelebt in einer unfreien Welt oder in einer Welt, die denkt, dass sie frei ist und sich doch versklavt und bindet? Wie hat er Liebe gelebt? Wie hat er Beziehungen gelebt, als er da war? Vorhin haben wir aus dem Kolosserbrief gehört, dass Jesus das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Dass alles durch ihn geschaffen wurde, alles, das seine oder unsere Geschichte mit ihm beginnt. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jeder von uns wurde zum Bilde Gottes geschaffen. Er kommt, um diese vergessene Erinnerung in uns wieder aufleben zu lassen. Wie hat er Gerechtigkeit gelebt in einer ungerechten Welt? Die Grundsätze, die die Regierung seines Vaters ausmachen, die die Regierung Gottes ausmachen, wurden in seinem Leben sichtbar. Der hat für eine andere Regierung gelebt. Der hat die Werte, oder ich würde sagen, die Tora gelebt. Gelebt. Das war seine Gerechtigkeit. Der hat sie gelebt. Einfach gelebt. Und als man ihn einen ungerechten Prozess vor Augen stellte, als man ihn ungerecht behandelt hat, und ich denke, keiner wurde so ungerecht behandelt wie Jesus. Wir haben alle Fehler. Wir haben alle Schwachheiten. Aber Jesus ist ja seinen Weg konsequent gegangen. Und als man ihn ungerecht behandelt hat in dieser gebrochenen Welt, wie hat er denn da reagiert? Er hat diese Werte der Regierung Gottes, ich sag mal Tora, gelebt bis ans Ende, egal was ihm widerfahren ist. Das war ihm wichtig. Es war ihm wichtiger, dass die anderen diese Werte in seinem Leben sehen, als dass er sich da selbst verteidigt. Und dennoch hat er in dieser Gerechtigkeit, in dieser beziehungsorientierten Gerechtigkeit auch Grenzen gezogen. Sein Innerstes hat er mit den Pharisäern nicht geteilt. Gesunde Grenzen ziehen ist wichtig. Aber dennoch, seine Freundlichkeit haben alle gespürt. Egal, wie er behandelt wurde. Warum konnte er das überhaupt? Weil er frei war. Freiheit, dieser zweite Aspekt. Ich glaube, dass wir den Nächsten oder unsere Nächsten nur dann wirklich lieben können, wenn wir frei sind. Sobald wir uns über den Blick des anderen definieren oder uns von anderen einsperren lassen, sind wir unfrei. Dann brauchen wir den anderen, um uns zu bestätigen. Das ist ziemlich schwierig in unserer Welt, weil wir alle voneinander abhängig sind. Das möchte ich nicht leugnen. Aber Jesus war frei. Keiner hat so gesprochen wie Jesus. Der war frei. Warum war er so frei? Weil er nur von seinem Vater abhängig war. Weil er da seinen Anker hatte. Weil sein Vater für ihn eine Realität war, die wichtiger war als alles andere. Und dadurch war er frei, innerlich frei, den anderen zu lieben bis ans Ende. Liebe bis ans Ende. Aber eine Liebe, die sieht. Er hat niemals einen Kompromiss mit dem Bösen geschlossen, niemals. Das war nicht in seiner Lebensphilosophie, aber er hat geliebt bis ans Ende. Und der Text sagt das auch im Neuen Testament. Er liebte sie bis ans Ende. Er war beziehungsorientiert bis ans Ende. Ich denke da an seine Jünger, die ihn alle verlassen. Da bricht alles bei Jesus weg. Und dennoch hat er sie lieb, begleitet sie bis ans Ende. Judas verrät ihn, Judas bleibt ein Freund. Bis ans Ende. Petrus verleugnet ihn. Petrus bleibt ein Freund. Er hängt am Kreuz, Jesus, kümmert sich um seine Mutter. Liebe bis ans Ende, weil Freiheit da war. Und Liebe beruht auf Freiheit. Im Hebräischen gibt es ein Wort, für ins Exil gehen und offenbaren, auch sich offenbaren. Ein Wort. Und wir haben es mit einem Gott zu tun, der ins Exil geht, der herabsteigt und sich in den schwersten Momenten seines Lebens offenbart, sein wahres Gesicht zeigt. Und wir sehen in seinem Leben diese Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe, Beziehungen. Aber Liebe war auch nicht einfach für Jesus. Ich denke, wenn man am Kreuz hängt, macht das keinen Spaß. Das Liebe impliziert auch so dieses Selbstaufopfernde in aller Freiheit. Jesus war nie das Trittbrett anderer oder der Sklave anderer. Der hat aus freien Stücken heraus gedient. Und ich glaube, Jesus lädt uns ein, in unserer kleinen Sphäre, die wir hier so als Menschen haben, durch ihn befähigt, aus dem Glauben heraus, mit ihm durchs Leben gehend, das zu leben, was er gelebt hat. Mit all unseren Gebrechlichkeiten, mit all unserer Verwundbarkeit, befähigt von ihm. Und ich glaube, er lädt uns ein, diese Begriffe oder diese Konzepte, für die wir geschaffen worden sind, neu mit Inhalt zu füllen, indem wir einfach an dieser biblischen Geschichte oder am Rhythmus dieser biblischen Geschichte leben und immer mehr verstehen lernen, verstehen in Anführungszeichen, was können wir schon verstehen, aber andenken, was Liebe meint, was Freiheit meint, was Gerechtigkeit meint im Umgang mit dem anderen. Frei zu werden, Stück für Stück. Gerecht zu werden, aus biblischer Perspektive, Stück für Stück. Lieben zu lernen. Ich weiß nicht, was du gerade in deinem Leben erlebst. Wir können ja nicht in das Herz des anderen hineinblicken. Was uns wirklich bewegt, das wissen wir selbst. Und vielleicht unsere allerbesten Freunde. Aber wir dürfen wissen, dass dieser Gott Anteil nimmt an unserem Leben. Und dass wir ihm alles sagen dürfen, was in unserem Leben da ist. Dass wir mit ihm Freund sein dürfen, mit ihm durchs Leben gehen dürfen, ihm begegnen dürfen, ihn als reales Gegenüber erleben dürfen. Und ich glaube, wenn wir ihm begegnen, machen wir die Erfahrung, dass es da endlich jemanden gibt, der uns wirklich lieb hat, der uns wirklich versteht, der wirklich unsere Geschichte lesen kann und der einen Weg hat, auf dem du und ich, auf dem wir alle wieder in dieses Bild Gottes zurück verwandelt werden können, wiederhergestellt werden können in diese Würde, die Gott uns in die Wiege gelegt hat. Und ich glaube, das ist eines der größten Vorrechte, die wir als Menschen haben, diesen Weg zu gehen, uns wieder als Menschen zu spüren, wieder ein bedeutungsvolles Leben zu führen, inmitten einer gebrochenen Welt. Und ich bin mir sicher, dass sich die Menschen, alle nach diesem Gott und nach diesem Jesus sehnen. Das ist so eine Sehnsucht, die da ist. Und vielleicht werden wir dann dort, wo wir sind, auch zu Leuten, die diese vergessene Erinnerung in anderen Menschen wecken. Diese Erinnerung an Gott, an das Paradies, an eine andere Welt, die sehr gut war. Endlich ein Gott, der retten kann. Endlich eine Beziehung, die funktioniert. Amen.